Willkommen bei Brandaus. Seid dabei und erlebt die Welt der Feuerwehr hautnah.
Herzlich willkommen bei der zweiten Podcast-Folge von Brandaus. Ich bin heute in einem Gelände, das kann man ohne weiteres als Hochsicherheitstrakt bezeichnen, hermetisch abgeriegelt. Wir dürfen Gast sein beim Einsatzkommando Cobra. Und seit 3. November des Vorjahres gibt es einen neuen Chef, Generalmajor Rainer Wintersteiger. Er sitzt gegenüber von mir. Wir sind froh, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Rainer.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen im Cobra Headquarter in Wiener Neustadt.
Ich steige gleich ein in die erste Frage. Seit 3. November des Vorjahres bist du der neue Chef dieser Spezialeinheit. Dein Team zählt ja unbestritten zu den besten Antiterror-Einheiten der Welt. Bevor wir jetzt näher in das Gespräch eintauchen, würde mich interessieren, was sich eigentlich seit der Bestellung von dir zum neuen Cobra-Chef geändert hat.
Unglaublich, aber eigentlich nichts, weil der Cobra-Kommandant, der im März in Pension gegangen ist, ja eh schon lange weg ist, ich diese Arbeitszeit auch schon übernommen habe und auch vorher schon der stellvertretende Cobra-Kommandant war. Und nachdem ich das jahrzehntelang mache, hat es mich nicht auf dem linken Fuß erwischt.
Seit wann bist du jetzt eigentlich selbst bei der Sondereinheit?
Seit 18. Juli 1988.
Das ist ja schon eine Ewigkeit, du hast quasi ja schon das Inventarpickel am Rücken kleben.
Ja, ich habe das Inventarpickel drauf, ja. War durchgehend da bis auf einen dienstführenden Kurs in Mödling und den Offizierskurs. Sonst war ich immer beim Einsatzkommando Cobra.
Sag, wie schwierig ist es eigentlich, zur Cobra zu kommen? Wer kommt dafür überhaupt in Frage? Ich gehe davon aus, das sind natürlich nur Polizisten, aber welche Fähigkeiten, was muss man da alles mitbringen?
Wie schwierig es ist, ist natürlich, ja, das wird wahrscheinlich jeder anders sehen. Es muss einmal ein fertiger Polizist sein. Er braucht 2 Jahre exekutiven Außendienst und kann sich dann bewerben zu einem Auswahlverfahren bei uns. Die Schwierigkeit, ja, es gibt 4 Vorselektionen, die man besteht oder nicht besteht. Das heißt, erste Vorselektion bestanden oder nicht. Wenn es besteht, kommt er zur zweiten. Wenn nicht, kann er wieder nach Hause fahren. Dann gibt es einen Schießleistungstest. Da gibt es eine Punktewertung und auch ein Limit. Und es gibt dann noch einen körperlichen Leistungstest in unserer Turnhalle. Das ist ein Hallenhindernisparcours. Und unsere Halle ist eine Dreifachturnhalle und ist sehr groß und bietet viel Platz für viele Hindernisse. Und man konnte dort schon ans Limit gelangen. Ja. Es gibt dann eine Reihung, dann gibt es eine psychologische Auslese dazu. Dieses Ergebnis wird zusammengeführt und die Besten nehmen wir.
Das heißt, man muss aber schon gewisse Voraussetzungen mitbringen. Sportlich sein, geht es einmal davon aus. Muss man Schießen auch schon können oder lernt man das dann eh was bei euch?
Man muss sagen, dass der Level seit vielen Jahren so hoch ist, auch schon beim Auswahlverfahren. Die Kollegen, die zu uns kommen, bereiten sich wirklich darauf vor, schießen tausende Schuss irgendwo in einem Piratenverein, investieren da schon Geld in ihr eigenes Training, damit sie dann bei uns dementsprechend bestehen können und auch die genügende Punkteanzahl erreichen können. Sportlich natürlich gut vorbereitet. Es gibt natürlich immer wieder Kollegen, die kommen und sagen, sie probieren es einmal, ne? Aber der Großteil des EMA ist sehr, sehr gut vorbereitet. Und sie wissen, was sie wollen und verfolgen dieses Ziel wirklich sehr akribisch.
Habt ihr eigentlich auch schon Frauen bei der Cobra?
Wir haben derzeit keine Frau bei der Cobra. Wir haben eine gehabt. Die erste war 2002 in der Ausbildungseinheit, war dann kurz im Einsatzzug. Es hat dann noch eine zweite Frau gegeben, die aber in den Personenschutz gewechselt ist. Und eine dritte Kollegin hat die Ausbildung gemacht, ist aber mittlerweile ausgetreten aus der Polizei und ist Personenschützerin bei der Europäischen Zentralbank.
Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, warum gibt es keine Frauen bei der Cobra? Die Berufsfeuerwehr hat zum Beispiel schon Frauen und dort sind natürlich auch die dementsprechenden Voraussetzungen erforderlich, körperlich. Bei euch natürlich die psychische Komponente auch noch. Sind es doch die körperlichen Voraussetzungen, die den Frauen da einen gewissen Riegel vorschieben?
Nein, es hat schon vor vielen Jahren eine Arbeitsgruppe gegeben mit Gleichbehandlungsbeauftragten und dergleichen. Die haben das genau durchgearbeitet. Ist es für Frauen, für Männer gleich? Ist es für Frauen überhaupt machbar? Muss man irgendwas ändern? Da waren auch Sportwissenschaftler dabei und die Kollegin, unsere erste Cobra-Kollegin, die das schon gemacht hat. Und mir ist zu einem Entschluss gekommen, dass das für Frau und Mann gleich machbar ist. Wir arbeiten ja auch nicht mit irgendwelchen Kraftübungen, wo ein Mann und eine Frau 100 Kilo Bank drücken muss und dergleichen. Es passiert alles mit dem eigenen Körpergewicht. Und die Kollegin hat damals gesagt, nein, das ist für Frauen genauso machbar wie für Männer. und hat sich auch bewahrheitet im Einsatz. Überhaupt kein Thema, ganz im Gegenteil. Es gibt natürlich Szenarien, wo Frauen einfach sehr geeignet sind.
Wie viele Mitglieder hat das Einsatzkommando Cobra derzeit in ganz Österreich?
Rund 430 derzeit. Ändert sich andauernd, weil wir sind eine Zuteilungsdienststelle, das heißt, Leute heben Zuteilung auf, neue kommen hinzu.
Jetzt haben ja viele Menschen klarerweise keine Ahnung von dem Alltag einer Antiterror-Einheit. Wie läuft so ein Alltag ab? Wie kann man das sich vorstellen?
Also man kann sich einmal so vorstellen, dass es keinen Alltag gibt. Wir haben einmal auf 8 Standorten, Cobra-Standorten in Österreich, eine 24/7 Einsatzbereitschaft. Das heißt, die können jederzeit ausfahren. Die Fahrzeuge sind eingeräumt, das ganze Material ist dabei. Egal, wo die Kollegen sind, weil die machen natürlich auch Ausbildung während dieser Bereitschaftszeit auf irgendeinem Schießplatz oder wo auch immer. Sie haben diese Fahrzeuge dabei, können angerufen, angefunkt werden und fahren von dort weg sofort weg. Das ist eine Bereitschaft, die 24 Stunden dauert. Nächsten Tag vielleicht frei. Oder Dienst auf einem Luftfahrzeug, auf einem österreichischen als Air Marshal oder einem Personenschutzdienst oder Ausbildungstage oder einen Workshop im Ausland. Also wir haben da wirklich sehr breit gefächert und es wird nie fad und es ist fast kein Tag gleich.
Du hast es ein Stichwort jetzt schon eingebracht in deine Antwort, es ist der Air Marshal. Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, Air Marshal gibt es seit Anfang der 80er Jahre in Österreich. Das heißt, dass Cobra-Beamte, speziell Ausgebildete, an Bord von österreichischen Luftfahrzeugen sitzen.
Warum?
Das hat verschiedene Gründe. Erstens einmal aufgrund Gefährdungseinschätzungen, die in Österreich vorhanden sind. Gefährdungseinschätzungen, Informationen über den internationalen Air Marshal Verband und auch, dass wir Flüge regelmäßig versuchen zu besetzen, um diese Procedures durchzuspielen und aufrechtzuerhalten. Man braucht natürlich, wenn man in ein Land ausreist oder wenn man bewaffnet mit einem Flugzeug dort landet, gewisse Procedures, weil man ja dort in einem fremden Land ist und wie man dort umgeht. Und da gibt es ausgehandelte Procedures und die müssen natürlich auch ab und zu überprüft werden.
Was macht eigentlich so ein Air Marshal? Zu welchen Situationen kannst du in einem Flugzeug kommen und was hat er dann zu tun?
Der sitzt im Flugzeug und fällt nicht auf.
Zivil natürlich?
Natürlich in Zivil, genau, richtig. Und wenn eine Lage eintreten sollte, die das Einschreiten erfordert, dann wird er das tun. Ist natürlich, die Zeiten haben sich verändert. Wir wissen ja mit 9-11, dass man darauf schauen muss, dass das Flugzeug sicher landen kann. Und das soll gewährleistet werden. Das heißt, oberste Priorität ist der Schutz des Cockpits.
Das heißt, gibt es da auch eine Bewaffnung?
Natürlich, ja. Air Marshals sind bewaffnet auf der ganzen Welt.
Da gibt es aber, wenn ich richtig informiert bin, auch eine eigene Munition. Da kann man nicht mit der herkömmlichen Munition, wenn man in einen Schießkeller geht mit einer Glock, kann man da nicht herumfeuern.
Nein, das ist veraltet. Das ist keine spezielle Munition.
Eine ganz normale Munition?
Ganz normale Munition, wie sie bei uns verwendet wird, ja.
Das heißt, da besteht auch keine Gefahr mehr für den Flugzeugrumpf, dass da etwas passieren kann?
Nein.
Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen zu den Aufnahmekriterien. Legt ihr da auch Wert auf psychologische Eignung? Was erwartet man sich da von einem Kandidaten? Früher hat man oft das Bild eines Rambos gezeichnet, der wild hineinspringt durch ein Fenster, wild um sich schießt. Ich nehme an, das siehst du nicht so gerne, so ein Bild.
Nein, also die psychologische Auslese gibt es eigentlich seit Anfang an, seit es das Einsatzkommando Cobra gibt, beziehungsweise die Vorläufereinheit der Gendarmerie-Einsatzkommando. Der psychologisch-pädagogische Dienst im Innenministerium hat in Zusammenarbeit mit uns ausgearbeitet, was überprüft wird. Derzeit wird es schon wieder evaluiert, dass man das Ganze ein bisschen feinjustiert und die machen die psychologische Auslese. Wir brauchen keine Rambos, ganz im Gegenteil, wir hören das immer wieder und da hat es schon wissenschaftliche Arbeiten gegeben, ne? Wo die Leute gesagt haben, die Wissenschaftler, eigentlich unglaublich, sie haben sich das nicht vorgestellt, das sind ganz normale Menschen, ganz im Gegenteil, die sind alle nett, die sind alle höflich. Ne? Also dieses Bild, das man so hat mit Rambo, das mag martialisch ausschauen, aber ist es nicht. Wir brauchen ganz normale Menschen, ob das jetzt Familienväter sind, wie auch immer, die wirklich verantwortungsbewusst sind und die das wollen, die diese Arbeit wirklich wollen.
Und die auch bereit sind, das muss man vielleicht auch einmal in aller Deutlichkeit sagen, hohes Risiko auf sich zu nehmen. Das heißt, ein Personenschützer, eigentlich jeder Cobra-Polizist, der in den Einsatz geht, muss ja damit rechnen, dass etwas passiert. Die Risiken sind ja nicht wegzuleugnen.
Ja, Risiken, das ist jetzt immer relativ. Ne? Wenn ich schaue, die Polizisten draußen auf der Straße, die einen Routinedienst machen und in der Nacht eine Fahrzeuganhaltung machen, die rechnen auch nicht jederzeit damit, dass da irgendwas sein könnte. Und trotzdem gibt es eben Situationen, wo sie jemanden anhalten und der schon weiß, das will er nicht, er ist bewaffnet, er ist vielleicht ausgeschrieben zur Fahndung oder ist ein gesuchter Mörder. Das kann sich der Polizist nicht aussuchen. Deswegen ist die Arbeit für ihn sehr gefährlich. Die Arbeit von Feuerwehrleuten ist sehr gefährlich. Und die Arbeit von Cobra-Beamten, ja, ist auch gefährlich. Nur wir begegnen dem, indem wir wirklich sehr viel versuchen zu trainieren, alle Szenarien abzudecken. Und zu Großteil wissen wir schon, wann wir gerufen werden, was uns erwartet. Und wir rechnen halt eigentlich immer mit dem Schlimmsten, was andere halt nicht machen müssen, die einen Routinendienst haben.
Zu wie vielen Einsätzen werdet ihr pro Jahr in etwa gerufen?
Reine Cobra-Einsätze, das heißt, die Cobra ist ja die Abteilung 3 in der Direktion für Spezialeinheiten, sind an die 1000 Einsätze. Es bleibt so ziemlich gleich, wir sind in den letzten Jahren gestiegen, aber wir haben circa an die 1000 Einsätze pro Jahr.
Und diese Einsätze konzentrieren sich, wenn man sie aufteilen möchte, hauptsächlich jetzt Personenschutz oder sind es Akuteinsätze, Terrorlagen,
Kriminallagen? Nein, das sind richtige Cobra-Einsätze. Wir werden angefordert zu gewaltsamen Wohnungsöffnungen, Hausdurchsuchungen, Festnahmen und dergleichen.
Also ein breites Spektrum.
Ja.
Ich weiß, das ist ein sehr tragisches Thema. Ein Datum hat sich in eurer Einheit tief eingeprägt. Das war der 17. September 2013. Für unsere Zuhörer, die es nicht wissen, ein Wilder hat damals 3 Polizisten, einen Sanitäter erschossen, darunter auch ein Cobra-Beamter. Zu welchen Konsequenzen hat dieses furchtbare Ereignis bei der Cobra geführt und wie hat man taktisch und technisch darauf reagiert?
Ja, zuerst muss man sagen, dass der ganze Einsatz unabhängig aufgearbeitet worden ist und man ist zum Entschluss gekommen, dass keine Fehlleistungen vorgelegen sind. Natürlich hat man dann darauf reagiert, man hat die Schutzausrüstung erneuert, man hat gepanzerte Fahrzeuge angekauft, auch in Verbindung dann mit den Terroranschlägen in Paris und Belgien, die ein paar Jahre später, muss man sagen, dass wir finanziell wirklich sehr gut unterstützt worden sind und diesen Stand an gepanzerten Fahrzeugen und Schutzausrüstung, den haben wir vorher nie gehabt.
Das heißt, man ist natürlich auf solche Ereignisse, sollte jemals so etwas wieder in dieser Art passieren, ist man natürlich vorbereitet.
In dieser technischen Hinsicht ist man vorbereitet. Taktisch hat man natürlich alles evaluiert. Man wird das natürlich anpassen, aber man macht bei jedem Einsatz eine eigene taktische Einschätzung und arbeitet es auf, erkundet es. Das ist sowieso Standard. Was noch dazugekommen ist, dass wir die taktische Verwundetenversorgung bei uns eingeführt haben. Das war der Auslöser Annaberg. Das heißt, alle unsere Beamten sind geschult in einer taktischen Verwundetenversorgung, weil in diesem Bereich, wir nennen das den roten Bereich, wo wirklich geschossen wird, wo Gefahr für Leib und Leben von Menschen ist, dort kann man keinen Arzt, keinen Sanitäter, keinen Feuerwehrer oder wie auch immer hineinschicken, sondern da können nur wir arbeiten. Und wenn da drin verletzte Personen liegen, verletzte Kollegen oder Zivilpersonen, dann müssen wir die dort an Ort und Stelle so gut als möglich verarzten. Das heißt, das Überleben sichern und dann in einen sicheren Bereich bringen, wo sie dann übernommen werden von den Rettungskräften.
Das war jetzt das Stichwort Feuerwehr. Bei diesem Einsatz in Annaberg war ja auch die Feuerwehr involviert, weil es ja zu einer Brandlage gekommen ist. Ja. Seitdem gibt es ja auch eine verstärkte Kooperation zwischen dem Einsatzkommando Cobra und der Feuerwehr. Vielleicht kannst du uns ein wenig skizzieren, wie diese Kooperation aussieht.
Also Kooperation mit Feuerwehr gibt es, seit ich denken kann, bei der Cobra. Das sind also mit verschiedensten Feuerwehren, die wir zusammenarbeiten, wo wir Übungen gemacht haben gemeinsam, die uns die Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben. Und das kann ich mir schon immer erinnern, die ganzen 3,5 Jahrzehnte, die ich das mache. Wir haben sehr viele Kollegen, die privat bei der Feuerwehr sind. Das sind immer wieder Synergien, weil wir da zusammenarbeiten können. Wir haben seit Jahren die Ausbildung Feuer und Rauch in Tulln. Die Ausbildungseinheit, die bei uns 6 Monate dauert, macht dieses Training. Alle Ausbildungseinheiten machen regelmäßig dieses Training. Wir haben die Feuerwehrtauchausbildung bei uns gehabt in Wiener Neustadt auch letztes Jahr. Bei uns im Hallenbad, das dafür geeignet ist und die ganze Infrastruktur. Also Zusammenarbeit mit Feuerwehr gibt es, seit ich denken kann, bei der Cobra.
Und die funktioniert ja auch wunderbar, weil es ja, wie gesagt, immer wieder Einsatzlagen gibt, wo wir dann auch zusammentreffen. Und der Riesenvorteil ist, dass man sich dann ja auch kennt, persönlich, face to face, und einer den anderen, also sein Gegenüber, gut einschätzen kann.
Genau. Erstens einmal ist es, wenn man sich persönlich kennt, ist immer ein Vorteil. Aber man muss sagen, es arbeiten in diesen Bereichen in der Cobra Leute, die sich freiwillig melden, die sich quälen dafür, die das unbedingt wollen. Ne? Und was ist es bei der Feuerwehr? Es ist genau das Gleiche. Die machen das freiwillig, die wollen das und auch Feuerwehrleute gehen an ihre Grenzen und darüber.
Du, wie lange kann man eigentlich Cobra-Polizist sein?
Solange man die Leistungslimits erbringt.
Und die werden jedes Jahr überprüft. Wie läuft das ab?
Es gibt verschiedene Leistungsüberprüfungen von einem Kraftausdauerzirkel, ein sogenannter Sechser-Test, 5000 Meter Lauf, Schwimmwertungen und dergleichen. Und diese Wertungen müssen jedes Jahr erbracht werden. Da gibt es Limits, die müssen erreicht werden, dürfen natürlich überschritten werden, ist ganz klar. Sollte die ein Beamter nicht schaffen, dann wird man schauen, was hat es für einen Grund. Ne? Es kann auch sein, dass er verletzt ist oder länger verletzt war, dann wird er eine Nachfrist bekommen. Aber grundsätzlich kann Cobra-Beamter jeder sein, der die Leistungslimit schafft.
Wenn er ausscheidet, was passiert dann?
Ja, wenn er ausscheidet, dann, wir sind grundsätzlich eine Zuteilungsdienststelle. Das heißt, unsere Kollegen haben eine Planstelle irgendwo auf einer Polizeiinspektion oder auf einer anderen Polizeidienststelle in Österreich, sind zu uns zugeteilt. Und wenn er bei uns ausscheidet oder gehen will, dann kommt er normalerweise dorthin zurück, wo er hergekommen ist. Es sei denn, er findet bei uns eine Stelle in Stabsverwendung als Ausbildner oder dergleichen.
Wobei, das ist natürlich ein Riesenasset, wenn ein so top ausgebildeter Antiterror-Polizist auf die Dienststelle zurückkehrt, der kann ja dieses hier erworbene Wissen dann ganz sicher in die Dienststelle einbringen.
Das ist zweigeteilt. Ne? Das eine ist, dass er sich natürlich hinten anstellen muss, wenn er draußen auftaucht, weil die sagen, jetzt war es 10, 15 Jahre nicht da. Mhm. Da ziehen andere, ne? Wir haben die ganze Arbeit gemacht. Kann natürlich passieren. Aber grundsätzlich ist es ein Benefit für die gesamte Organisation Polizei, weil wir tausende Beamte seit Bestehen der Cobra oder des Einsatzkommandos seit 1978 durchgeschleust haben durch die Ausbildung, durch die Einsatzzüge und die hier draußen sind in der Polizeistruktur. Und natürlich ist das ein Benefit für alle Kollegen.
Ich möchte vielleicht jetzt die Kurve kratzen zu aktuellen Themen. Der Nahostkonflikt hat die Sicherheitslage weltweit in den vergangenen Monaten dramatisch verschärft. Hat sich eigentlich auch die Terrorgefahr, zu Silvester hat man wieder gesagt, es gibt eine erhöhte Terrorgefahr, hat sich diese erhöht grundsätzlich und wie gefährlich ist die Situation tatsächlich für uns?
Also grundsätzlich eine Frage, die die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst beantworten müsste. Wir haben derzeit eine erhöhte Gefährdungslage. Seit letztem Jahr, die ist offiziell, Nahostkonflikt, wie auch immer. Wir haben den Jugoslawienkrieg gehabt. Wir wissen, dass Waffen, Handgranaten, was auch immer damals ins Land gekommen ist. Wir werden sehen, was mit dem Ukraine-Krieg Richtung Österreich kommt, über früher oder später, welche traumatisierten Kämpfer unser Land erreichen werden. Das ist immer so. Wenn irgendwo Krieg ist, überhaupt wenn es in dieser Nähe ist, den man mit Fahrzeugen innerhalb von Stunden erreichen kann, muss man damit rechnen, dass es irgendwann irgendwelche Ausläufer bei uns gibt.
Aber ihr befasst euch natürlich intensiv mit dem Terrorszenario. Da würde mich auch noch interessieren, die Ausbildung auf Waffen. Seid ihr auf alle Waffen, die es so gängig am Markt gibt, ausgebildet? Wird damit dann auch gearbeitet? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben sehr viele zahlreiche Sonderwaffen, so genannt, die standardmäßig verwendet werden. Kalaschnikow, Skorpion und dergleichen ist ja sehr gängig in der Welt. Und viele andere Waffen, die natürlich bekannt sind, die bei uns sind, mit denen geschossen wird, die zerlegt werden, die Hemmungen behoben werden. Das heißt, unsere Beamten haben sehr viel Erfahrung auf den verschiedensten Waffen.
Jetzt kommen wir zu einem sehr persönlichen Thema. Du bist ja, wie gesagt, gefühlt seit Ewigkeiten bei der Cobra, Hocheinsatz erfahren. Wenn du zurückdenkst, was war für dich ein, ich will nicht sagen traumatisches Erlebnis, aber ein sehr prägendes Einsatzerlebnis?
Also traumatisches Einsatzerlebnis habe ich immer nicht gehabt. Ich sage immer, ich bin im Land aufgewachsen, ich bin gesund aufgewachsen. Persönlich nicht strukturiert, das ist zum Trauma leider. Ja, ich sehe das nicht so. Ne? Gefährliche Einsätze hin oder her, aufsehenerregende Einsätze gibt es halt immer wieder, die einfach dann medial sehr stark aufschlagen. Es wird immer wieder verkauft, obwohl schon in den 90er Jahren war die Geiselnahme in der Justizanstalt Graz-Kalau, was damals einzigartig war, dass man einen Zugriff in eine Justizanstalt gemacht hat von außen. Also normalerweise wollen die Leute raus, wir wollten rein, obwohl alles verrammelt war. Das war halt sehr aufsehenerregend mit drei Geiselnehmern und den Geiseln drin, ne, die dann wirklich unblutig beendet worden ist, war sehr medial vertreten und deswegen war es auch so ein prägender Einsatz. Ja.
Und du warst dort quasi Einsatzleiter?
Ich war damals noch dienstführender Beamter und war Kommandant des Zugriffsteams unmittelbar, ja.
Jetzt bist du Kommandant. Mhm. Gehst du auch noch in den Einsatz oder musst du jetzt mehr vom Schreibtisch arbeiten?
Ja, yes. Danke für die Frage, es tut weh.
Denke ich.
Schreibtisch und Outlook sind meine besten Freunde. Ich komme schon noch raus, aber ich mache selber keine Einsätze. Wenn, dann in einem Einsatzstab, in einem Führungsstab, aber nicht mehr direkt mit Schutzweste vor der Tür.
Wie du angelobt wurdest, kann ich mich nur erinnern, bei der Intronisierung, hast du eine Zahl genannt, wie oft du eigentlich im Ausland tätig warst? Kannst du das vielleicht unseren Hörern auch noch einmal erklären, warum so viele Auslandseinsätze und was hast du dort gemacht?
Nein, ich habe gesagt, ich habe mal so überschlagsmäßig durchgerechnet mit meiner Tochter. Ich habe 82 Länder der Erde dienstlich betreten. Ob das jetzt Einsätze waren im Ausland mit Personenschutz, Objektschutz, zum Beispiel Algerien, Albanien. Ich war sehr lange in Sarajevo, insgesamt 54 Monate in Sarajevo. Als Air Marshal, als Personenschützer, Bundespräsident oder was auch immer. Und die Zahl ist irgendwie in diesen ganzen Jahren zusammengekommen dann.
Kannst du die Einsätze eigentlich, kann man die addieren? Weißt du eigentlich, wie viele Einsätze du für die Cobra gefahren bist?
Nein, das kann ich nicht
sagen. Kann man nicht sagen. Da drängt sich jetzt natürlich bei so vielen Einsätzen und auch gefährlichen Einsätzen, die natürlich das ganze Team hat, nicht nur du alleine klarerweise, drängt sich die Frage auf, wie geht da die Familie um? Du bist ja auch Familienvater. Gibt es da nicht tägliches Zittern, wenn der Papa, der Ehemann in den Dienst fährt? Man weiß nie, ob er wieder gesund nach Hause kommt.
Die Kinder wissen, dass der Papa der Beste ist und damit sind sie beruhigt.
Das ist ein guter Ansatz. Was wünschst du dir für die Zukunft, was jetzt die Cobra betrifft? Braucht sie noch Personal? Stockt sie noch auf? Was werden die neuen und nächsten Herausforderungen sein?
Ja, wir brauchen Personal. Wir haben eine sehr hohe Überstundenbelastung. Würde sich natürlich auch verbessern, wenn wir mehr Personal hätten. Wir haben auch genügend Bewerber. Wir haben jetzt zum Beispiel über 200 Bewerber gehabt im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres und können 24 davon nehmen. Das heißt, wir können wirklich eine gute Auslese machen. Das Problem ist halt im Moment, dass die Polizei allgemein einen personellen Unterstand hat und wir natürlich darum kämpfen müssen, um jeden Beamten, dass wir den von draußen auch zu uns herkriegen.
Jetzt hört man immer wieder, heikles Thema, dass das Niveau grundsätzlich, das Ausbildungsniveau grundsätzlich sinkt. Habt ihr, und ich kenne da einige Organisationen, das Level bei der Ausbildung auch schon runterschrauben müssen oder bleibt ihr da drauf und sagt, das muss man, wenn man zur Cobra will, das muss man erfüllen und wer das nicht erfüllt, hat einfach keinen Platz.
Genau so ist es. Nachdem wir so viele Bewerber haben und wirklich aussuchen können, haben wir das Glück, dass wir wirklich sehr gute Beamte bekommen. Wir schrauben unsere Limits nicht nach unten. Das wird in meiner Zeit sicher nicht in Frage kommen. Und das sind noch wahrscheinlich 10 Jahre. Das bringt nichts. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Wir brauchen dazu die bestausgebildeten und motivierten Leute. Und wir können uns das nicht leisten, dass wir unsere Limits nach unten schrauben. Es geht um Menschenleben. Nicht nur die eigenen, sondern auch um die Menschenleben von Menschen, für die wir arbeiten.
Vielleicht noch ein Wort zu internationalen Kooperationen. Man hört ja immer wieder, dass die Cobra, wenn es Vergleichswettkämpfe gibt, da immer die Nase vorne hat. Ihr zählt zu den besten Einheiten. Wie schauen diese internationalen Kooperationen aus? Was passiert da? Was kann man sich anschauen von anderen? Da gibt es vermutlich einen regen Austausch.
Also es gibt dieses Atlas-Netzwerk, das in den letzten 15 bis 20 Jahren Anlauf genommen hat. Das ist der Europäische Sondereinheitenverbund. Das heißt, von jedem europäischen Staat, also EU-Mitglied, ist die führende eine nationale Antiterroreinheit vertreten. Es sind derzeit 28 Antiterroreinheiten. Dazu gibt es regelmäßigen Austausch. Die Kommandanten treffen sich. Es gibt viele Workshops. Und jetzt ist es wirklich so, dass das seit Jahren voll angelaufen ist. Wir könnten Kollegen ins Ausland schicken oder zu uns einladen. Das ist wirklich alles von Fallschirmspringer-Workshops, den wir organisiert haben, zum Beispiel mit allen Einheiten, die Fallschirmspringen. Es sind 13 Einheiten, die Fallschirmspringen in Europa. Arbeiten an Gebäuden, an Flugzeugen, maritime Arbeitsgruppen, Forum Innovation, wo man sich beschäftigt mit Drohnen, mit Techniksachen, mit Robotern, die in Einsatz gehen können. Also der Austausch ist enorm. Hat eine Zeit gebraucht, wie du vorher schon gesagt hast, man muss sich kennen, ne? Und diese Berührungsängste, man glaubt, naja, das sind vielleicht so viel besser wie uns und wie werden wir dastehen, das ist nicht so. Das sind alles Menschen, die an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, am gleichen Ziel, das, an dem wir arbeiten. Man lernt sie kennen und man lernt sich doch am Abend kennen, vor allem auch. Und dann bleibt dieser Austausch bestehen. Dann weiß man, ich kenne den, ich rufe ihn an und das funktioniert ganz einfach. Auch diese grenzüberschreitenden Lagen, die wir von Zeit zu Zeit haben mit den angrenzenden Nachbarstaaten, zum Beispiel bei diesem Amoklauf in München, wir waren innerhalb kürzester Zeit mit Hubschraubern in München und auch mit Autos. Also wir waren schneller dort noch als das SEK.
Ein herausfordernder, spannender Job. Vielleicht noch ein Wort, Drohnen als Stichwort. Da gehen ja auch viele Ängste aus. Habt ihr dieses Thema im Fokus?
Dieses Thema haben wir im Fokus. Unsere Einsatztechniker haben schon in den 90er Jahren die ersten Drohnen selber gebastelt. Die haben schon angefangen. Ich war ja längere Zeit auch Referatsleiter im Einsatztechnikbereich. Dort ist dieses Drohnenthema hineingefallen. Wir haben in dieser Zeit auch einen eigenen Fachbereich für Drohnen geschaffen. Und gemeinsam mit dieser Vernetzung, dieser Fachbereichsleiter, der dort ist, ist auch Leader im Forum Innovation in diesem Atlas-Verbund. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Drohnen, wir fliegen sehr viel mit Drohnen. Wobei die Drohnentechnologie, ja, ist in Ordnung. Das, was sie wesentlich geändert hat, ist ja die Technik, die man auf Drohnen draufpacken kann. Ne? Die Kameras haben eine derart hohe Qualität, auch über sehr große Distanzen, oder die Wärmebildtechnik hat enorme Fortschritte gemacht. Und das ist das, was für uns sehr interessant ist.
Das Draufpacken war jetzt das Stichwort, weil das können auch Terroristen mit Bomben. Ja. Wie kann man Drohnen, wenn sie so eingesetzt werden, abwehren? Man hört immer wieder, die kann man nicht abschießen, die bewegen sich zu schnell. Wie kann man sich das vorstellen, wenn da ein Angriff droht?
Ist bei uns schon sehr lange ein Thema. Ne? Dazu gibt es auch eine verschiedene Geräte für die Drohnenabwehr, wo man einfach das Signal und das GPS stören kann und die Drohne auch zum Landen zwingen. Natürlich gibt es autonome Drohnen, die einfach programmiert werden oder mit künstlicher Intelligenz irgendein Gebäude anfliegen oder auch ein Gesicht, wenn sie es identifizieren kann oder detektieren kann. Und dort sind natürlich der Technik möglicherweise Grenzen gesetzt. Das ist so, mit dem kämpfen die Einheiten, die militärischen, die polizeilichen und wie auch immer auf der ganzen Welt. Das heißt, das eine wird erfunden und die anderen müssen erfinden, wie man es wieder abwehrt.
Da ist man immer einen Schritt hinten nach.
Oft einen Schritt hinten nach, genau richtig.
Rainer, wir könnten noch über so viele Themen sprechen. Die Zeit ist fast um. Aber lass mir noch eines sagen. Ich möchte mich im Namen auch unserer Zuhörer und ich persönlich für eure tolle Arbeit bedanken. Ihr seid da. Ich formuliere es jetzt ganz salopp. Wenn die Kacke im Land am Dampfen ist, ihr seid für uns da. Riskiert alles. Du hast schon angesprochen, natürlich auch wie Feuerwehrleute. Aber dafür ein großes Danke und auch ein Danke dafür, dass wir heute bei dir zu Gast sein durften.
Danke dafür, für das Lob. Ich werde das weitergeben.
Bitte.
Aber ich gebe gerne das Lob zurück. Danke an alle Feuerwehren in Österreich, an alle Feuerwehrleute, die mit uns das ganze Jahr und die letzten Jahrzehnte gemeinsam gearbeitet haben. Danke dafür.
Danke vielmals.